Liebe Geschwister und liebe Versammelten, im Namen des Herrn möchte ich euch alle ganz herzlich meinerseits begrüßen und wünsche, dass der Herr uns in diesen Stunden, in denen wir diese Gemeinschaft miteinander haben, segnen möchte und auch mit dem Notwendigen versorgen und das schenken und geben, was wir als Geschwister, als Gemeinde für uns persönlich brauchen. An dieser Stelle möchte ich auch herzliche Grüße weitergeben von uns aus der Gemeinde aus Eppingen. Wir haben letzte Woche oder Wochenende auch schon solche wunderbare Versammlungen mit der Jugend in Kirchberg gehabt. Und dieses Wochenende stand die Einweihung in Lörrach. Heute sind wir hier bei euch. Es wird vieles getan, vieles gemacht. Und ich denke, Kinder Gottes freuen sich darüber, dass der Herr uns immer wieder Aufgaben gibt und uns immer wieder irgendwie mit Aufgaben überschüttet, so dass wir in seinem Dienst nie zur Ruhe kommen und uns ausruhen und einfach die Hände lässig hängen lassen. Mir wurde ein Gedanken so groß, der war in meinen Vorbereitungen gar nicht mit einbezogen, aber es fiel mir jetzt einfach so ein. Mir scheint, der Herr legt uns immer so viele Aufgaben auf, dass wir irgendwie am Limit unserer Kräften beschäftigt sind. Weil wenn wir in eine Phase des Lebens reinkommen, wo uns keine Aufgaben im Leben anstehen, dann passiert es, dass wir lässig, mutlos werden und dass unsere Hände fallen und wir sozusagen arbeitslose Christen werden. Und Gott möchte das nicht. Deswegen lässt er uns an der Grenze unserer Kräfte arbeiten und wirken, ausgefüllt mit vielen, vielen Aufgaben, gestaltet ja unser Lebensweg so, dass wir mit aller unserer Mühe und Einsatz dabei sind, wissend, dass wir es von uns aus gar nicht schaffen können und uns die Kraft aus Gott und von Gott holen können. So lasst uns auch heute Morgen das Wort Gottes gemeinsam betrachten. Und wir haben schon zu der Einleitung ein wunderbares Wort gehört aus Matthäus 17. Hier geht es eigentlich um eine außergewöhnliche Tat oder außergewöhnlichen Zustand, den die Jünger je in ihrem Leben erlebt haben. Der Herr nahm zwei seiner Jünger auf einen hohen Berg und dort verklärte er sich vor ihnen. Seine Kleider leuchteten und sein Angesicht wurde ganz helle und es erschienen ihnen zwei Männer Gottes des Alten Testaments, Mose und Elia, und sie unterhielten sich mit Jesus. Die Jünger wussten gar nicht, wie es ihnen in diesem Augenblick geschieht. Und sie wussten natürlich auch gar nicht, wie sie sich hier verhalten sollen, was sie tun oder machen sollen. Und da ergreift Petrus das Wort und sagt: Herr, es ist gut, uns hier zu sein. Lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Aber während er noch sprach und darüber redete, da erschien eine Wolke aus dem Himmel mit der Herrlichkeit des Herrn und eine Stimme aus dem Himmel, die sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Die Jünger fielen vor Schreck auf ihr Angesicht. Aber Jesus kam heran, rührte sie an und ermutigte sie und sagte: Habt keine Furcht, steht auf. Ihr Lieben, mit diesen Worten stellte Petrus den Herrn Jesus Christus auf die gleiche Ebene oder auf die gleiche Stufe wie die Glaubensmänner des alten Bundes. Doch Gottes Ehre und Herrlichkeit, sie tritt für seinen Sohn ein und Gott macht diese Jünger darauf aufmerksam, dass die Ehre des Sohnes Gottes bei weitem größer und mehr ist als die der Glaubensmänner des Alten Testaments. Und er zeigt ihnen auf Jesus und sagt: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen. Und auf ihm sollt ihr hören. Gott lenkt unsere Aufmerksamkeit, ihr Lieben, auf keinen anderen so stark wie auf Jesus Christus. Auf seinen geliebten Sohn. Und wenn unsere Aufmerksamkeit auf ihm, auf den Sohn Gottes gelenkt ist, dann heißt es: Ihm sollt ihr hören. Und diese wunderbare Person, Jesus Christus, auf den Gott selbst unsere Aufmerksamkeit heute lenken möchte, unsere Aufmerksamkeit und unseren Blick auf Jesus Christus lenken möchte, an diese Person wollen wir heute ein wenig näher gemeinsam betrachten. Und zwar unter diesem Gedanken: Das ist mein geliebter Sohn. Ihr Lieben, Millionen von Menschen, die verschiedensten Religionen heutiger Zeit angehören, versuchen irgendwie Gott zu dienen. Sie versuchen durch Werke, durch Opfer, durch Aufopferung, durch Verzicht, Gott irgendwie in ihrem Leben gefällig zu sein, gefällig zu werden und ihre Schuld dadurch zu besänftigen und ihr Gewissen zu beruhigen. Und wenn das möglich wäre, dass wir Menschen imstande wären, durch irgendwelchen Verzicht, Aufopferung oder irgendwelche Rituale unser Gewissen zu besänftigen und unser Herz von aller Sünde zu reinigen, dann bräuchte Jesus Christus gar nicht kommen. Und Gott würde nie unsere Aufmerksamkeit auf den Sohn Gottes lenken und sagen: Das ist mein geliebter Sohn. Und nie bräuchten wir auf Jesus hören. Aber da es eben unmöglich ist, ohne Jesus Vergebung der Sünde zu bekommen, ein reines Gewissen und Frieden mit Gott zu bekommen, müsste Jesus Christus aus dem Himmel kommen. Müsste er für uns sterben, die Leiden, den Schmerz auf sich nehmen, um uns Menschen lebend auf dieser Welt Errettung, Erlösung und Heil zu bringen. Und darum, weil in Jesus Christus verborgen liegen alle Schätze, die für uns Menschen überhaupt imstande sind, uns Menschen zu befreien und zu bereinigen und uns ein freies Gewissen zu geben. Darum lenkt Gott unsere Aufmerksamkeit auf Jesus Christus. Und darum sagt er zu uns: Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihm ruht mein Wohlgefallen und ihm sollt ihr Menschen hören. Wir hören oft von Jesus. Wir hören in vielen Liedern von Jesus. Wir haben eben von dem Mädchenchor hier ein wunderbares Lied gehört. über die Herrlichkeit des Himmels, zu der wir einmal anstreben zu kommen. Aber selbst dort ist die Herrlichkeit des Sohnes Gottes unbeschreiblich wert und groß. Ein Liederdichter drückt es so aus mit den Worten und sagt, im Himmel gibt es vieles, was ich einmal möchte sehen. An Herrlichkeit wird mein Herz sich dort erfreuen. Und dann fährt er fort und zählt auf, was er alles im Himmel treffen möchte, was er sehen möchte. Aber am Ende jedes Verses sagt er, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Jesus übertrifft selbst im Himmel alle anderen Herrlichkeiten. Und diese Person wollen wir heute in drei Schritten ein wenig näher betrachten. Das Erste, worauf wir unsere Aufmerksamkeit heute, ihr Lieben, lenken wollen, ist selbst Jesus und seine Persönlichkeit. Oder ich würde sagen, das Wunder der Person Jesu. Den Forschern zufolge sagt man, dass heute oder bis heute, von Adam bis heute, über diese Erde ein Stück weit mehr als 30 Milliarden Menschen gelebt haben. Alle diese Menschen, sie haben einmal gelebt. Sie sind gestorben und sie sind vergessen worden. Nur eine Handvoll gewisser Personen stieg zu einer besonderen Bekanntheit auf, deren Namen vielleicht über einige Jahrhunderte so irgendwie in dem Gedächtnis der Menschen geblieben ist. Aber es gibt nur eine einzige Person, die in der ganzen Menschengeschichte absolut eigenartig und einzig und allein unveränderlich dasteht. Diese eine Person wurde zum Anlass vieler Tausenden hingegebenen Menschen, die sich hingegeben haben zum Dienst dieser Person, die sich der Verehrung dieser Persönlichkeit hingegeben haben. Auf der anderen Seite gibt es unzählige Menschen, die diese Persönlichkeit abgelehnt, kritisiert und versuchten wegdiskutieren. Jedes Wort, das diese Person je geredet hat, über das es je sprach, wurde studiert, analysiert, darüber diskutiert, kritisiert und überprüft. Und zwar nicht nur von Menschen, die jetzt auf dieser Welt und Erde leben, sondern von Generationen zu Generationen. Von gewissen Philosophen und Theologen, gelehrten Menschen dieser Zeit und von einfachem Volk und vielen, vielen anderen Menschen. Es gibt gar nicht einen Augenblick auf dieser ganzen großen Welt, in der weder darüber gesprochen, gedacht oder angebetet wird, der Namen dieser einzigartigen Person. Und diese einzigartige Person, dieses Wunder in der Person, das ist gerade Jesus Christus, derjenige, den wir jetzt gemeinsam betrachten. Ein Bibelwort gibt uns einen reichen Aufschluss über diese Persönlichkeit. Lasst uns einfach dazu Kolosser aufschlagen, Kolosser Kapitel 1. Und wir lesen hier Vers 15 bis 23. Ich lese es in einer neueren Übersetzung. Kolosser 1, Vers 15 bis 23. Die Überschrift in dieser neueren Übersetzung über diesen Abschnitt heißt Christus, der Ursprung alles Lebens. Vers 15, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Er war als Erster vor Beginn der Schöpfung da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Sichtbares und Unsichtbares. Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn Christus war von allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist gleichzeitig das Haupt der Gemeinde, an die sein Leib ist. Er ist der Ursprung alles Lebens, der auch als Erster von den Toten zu einem neuen Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Alles im Himmel und auf Erden sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wart einmal weit weg von Gott. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr getan und gemacht habt. Und durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und ohne jedem Makel vor Gott. Bleibt nur fest und unerschütterlich in eurem Glauben und lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung dieser rettenden Botschaft rauben, die ihr gehört habt und die überall in der Welt verkündigt worden ist. Im Auftrag Gottes sage ich, Paulus, euch diese Botschaft weiter. Ein wunderbarer Aufschluss über die Herrlichkeit der Person Jesu. Wisst ihr, Lieben, schon mit seinem Kommen in dieser Welt teilte Jesus Christus die Menschen oder die Menschengeschichte in zwei Teile. Vor Christus und nach Christus. Sein Einfluss ist bis heute erstaunlich beeindruckend überall in der ganzen Welt. Jesus Christus, er schrieb nie ein Buch. Aber über ihm sind mehr Bücher geschrieben worden, als über eine jede menschliche Person in dieser Welt. Er machte nie ein Bild und schuf nie eine Skulptur. Er verfasste keine Geschichten und komponierte eigentlich keine Lieder. Aber wie viele Texte, wie viele Musikstücke, wie viele Lieder und Bilder entstanden in dieser Welt, die seine Person zum Inhalt haben. Jesus Christus, er führte nie eine Armee an. Und trotzdem gaben Millionen Menschen ihr Leben für ihn. Seine Reisen führten ihm nie über seine kleine Geburts- oder kleines Geburtsland Israel hinaus. Aber sein Einfluss ist bis heute in der ganzen Welt sichtbar und wahrnehmbar. Es ist wirklich erstaunlich, ein Wunder der Person Jesu. Es ist unheimlich erstaunbar. Er besuchte keine hohen Schulen. Er war der Sohn eines einfachen Zimmermanns von Josef. Und trotzdem wurden viele Universitäten und Hochschulen in seinem Namen und mit seiner Lehre in dieser Welt gegründet. Er hatte überhaupt kein Eigentum. Als er mit einem Schiff fahren wollte, da lieh er sich von jemand einfach ein Boot. Wenn er eine hungrige Menge sättigen wollte, dann rief er einen Jungen und lieh sich von ihm ein paar Brote und Fische. als er ein Reittier brauchte, um nach Jerusalem reinzugehen, da lieh er sich einen Esel. Als er Steuern bezahlen wollte, da gebrauchte er die Münze aus dem Mund eines Fisches. Eigentlich müsste jeder Lehrer dieser Welt sich mit dieser Frage beschäftigen: Wie kann überhaupt in dieser Welt unterrichtet werden, ohne Jesus, diese Person den jungen Menschen irgendwie bekannt zu machen? Und es ist kein Wunder, wenn ein Liederdichter es so wunderbar zum Ausdruck bringt: Wissen sollte jeder Mann, wissen sollte jede Frau, wissen sollte jedes Kind, wer Jesus ist. Er, der Schönste von 10.000. Diese Person zu erklären, ist eigentlich mit menschlichen Worten unmöglich. Aber diese Person zu übersehen und zu ignorieren, ist für uns Menschen eigentlich tödlich. Gott selbst lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ihn, auf Jesus, und sagt: Er, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen, weil er gekommen ist, den Willen des Vaters zu tun. Auf ihm sollt ihr hören. Der Mensch ist, oder der menschliche Verstand ist zu begrenzt, um zu begreifen, wer Jesus ist, in vollkommenem Maß der Herrlichkeit. Und das Herz ist eigentlich zu klein, um zu erfassen in der Herrlichkeit den Messias dieser Welt. Warum? Weil es von ihm heißt: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Stellt euch vor, Jesus Christus ist das Bild Gottes, den wir nicht sehen können. Und wir lesen: In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Jesus Christus ist also der lebendige Gott in Person, den die Jünger und den wir mit geistlichen Augen sehen können. Darum ist seine Herrlichkeit so groß und für uns Menschen fast unbegreiflich. Wie könnten wir auch ja nur im Geringsten den großen Gott des Himmels verstehen? Wie könnten wir Gott eigentlich in seiner Herrlichkeit begreifen? Aber wir lesen da in Matthäus Kapitel 11, Vers 27, einen solchen Vers von Jesus selbst. Matthäus Kapitel 11, Vers 27. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbart. Kein Mensch würde Gott verstehen können, begreifen können, wenn Jesus Christus es uns nicht offenbaren könnte oder würde. Denn nur er kennt Gott. Er ist das Bild Gottes. Die einzige Möglichkeit, Gott angemessen verstehen und begreifen zu können, setzt voraus, der Herr Jesus Christus offenbart und zeigt uns ihm in seiner großen Gnade und Herrlichkeit. Und darum sagt uns auch Johannes Kapitel 14, Vers 6 folgendes. Hier redet Jesus auch wieder von sich und sagt, Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Kein Mensch könnte angemessen Gott verstehen und begreifen, wenn Jesus Christus uns nicht den Weg zu Gott gebannt hätte. In seinem Sohn, und das ist andererseits, in seinem Sohn neigt sich Gott, der eigentlich in seiner Herrlichkeit, in seiner Gnade und Heiligkeit im Himmel wohnt, zu uns Menschen, damit wir ihm begreifen und seine Liebe zu uns Menschen, zu seinem Geschöpf verstehen und erkennen können. Und zwar durch Jesus Christus. Und da sind wir jetzt schon am zweiten Punkt angelangt. Wir haben gesehen, Jesus Christus als Wunder in Person. Und der zweite Punkt heißt, Jesus Christus, der Schöpfer all des Sichtbaren. Und wir haben in Kolosser 1 gelesen, die Überschrift heißt schon allein, Christus, der Ursprung alles Lebendigen. Und das heißt hier, dass durch ihn alles erschaffen worden ist, was überhaupt je erschaffen wurde. Und wir lesen es ganz oft in der Bibel. Lasst uns einfach nur ein paar Schriftstellen aufschlagen und lesen. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Hebräer, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Ebenbild über alles, zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Gott schuf durch Jesus Christus die Welt. Er ist der Schöpfer des Ganzen und des Gesamten. Oder Johannes Evangelium, Kapitel 1. Wir lesen hier erstmals Vers 10. Das heißt hier, er war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt kannte es nicht. Johannes zeigt uns, dass die Welt durch Jesus gemacht worden ist. Und wenn wir ein Blatt zurückblättern, Vers 3, da heißt es, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, also durch Jesus. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht worden ist. Und in 1. Kolosser 1, wie wir es gelesen haben, Vers 16 heißt es, durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, die Könige und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Alles Sichtbare und Unsichtbare, alle Königreiche und Mächte, alle Gewalten, die sind durch Jesus eingesetzt und sie bestehen durch ihn. Und wenn wir Psalm 19 aufschlagen, lesen wir hier Vers 1 bis Vers 7, Psalm 19, Vers 1 bis 7, und der heißt es, ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seine Händewerk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Es ist keine Sprache noch Rede da, da man nicht ihre Stimme hört. Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede in aller Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hülle an ihnen gemacht. Und dasselbe geht hinaus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich, wenn ein Held zu laufen weg, wie ein Held zu laufen den Weg. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder sein Ende und bleibt nichts von ihrer Hitze verborgen. Hier beschreibt uns David die Herrlichkeit der Schöpfung. Wie wunderbar Gott die Sonne und den Mond an ihre Stelle gesetzt hat, die Erde ihren Lauf gegeben hat und so weiter. Wir wissen, Gott schuf das Sternen, die Sternenwelt in dem Universum. Und damit präsentierte oder zeigte uns seine Herrlichkeit und seine Macht als Schöpfer. Und wir erfahren durch Gottes Wort, dass Jesus Christus der Mitschöpfer des Ganzen war. Durch ihn ist alles geschaffen worden, was geschaffen wurde. Das Universum besteht eigentlich aus unvorstellbaren Größen und Weiten und Entfernungen, die wir Menschen mit unserem menschlichen Verstand gar nicht imstande sind, sogar ganz und gar zu begreifen oder wahrzunehmen. Gewisse Größen oder Entfernungen misst man in Lichtgeschwindigkeit. Man spricht über Lichtjahre. Und Lichtgeschwindigkeit ist zum Beispiel 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Das ist so schnell wie 7-mal um die Welt in einem Augenblick. Entfernungen, die wir eigentlich mit unserem menschlichen Verstand nicht begreifen können. Aber wisst ihr, Gott regiert durch Jesus Christus über all das und er erhält alles in seiner Hand. Er hat der Sonne einen Weg gebahnt und der Erde ihren Lauf gegeben und alles im Universum funktioniert einwandfrei. Noch nie ging die Bahn der Erde außer Acht oder falsch oder die Erde blieb stehen und drehte sich rückwärts oder sonst irgendwas. Alles hat einen wunderbaren Lauf, so wie Jesus Christus es geordnet hat. Und alles läuft in ihren Bahnen. Man sagt, in unserer Galaxie, in der sich die Erde befindet, sind circa 100 Milliarden Sterne. Und man schätzt, dass im gesamten Universum circa 150 Milliarden solcher Galaxien wie unsere Galaxie bestehen. Diese Größe kann kein menschlicher Verstand je begreifen oder wahrnehmen. Aber all das erhält Jesus Christus in seiner Hand. Er ist der Schöpfer und das heißt, für ihn und zu ihm ist alles geschaffen worden. Auf der anderen Seite gibt es wieder Lebewesen, die unheimlich klein sind. Von diesen riesigen Entfernungen wieder in das andere Extrem der unheimlich kleinen Insekten oder sonstigen Lebewesen oder Tieren oder selbst eine Mücke, die schon groß ist. Aber wir können uns nicht vorstellen, sie hat auch gewisse Glieder, mit denen sie irgendwas anfangen und machen kann. Verdauungsprozesse ihres Körpers und so weiter. Und auch das schuf wieder Jesus Christus. Und er weiß, warum und wie er das alles zu erhalten hat. Das, was unserem menschlichen Verstand wieder irgendwie unbegreiflich ist, weil es so mikroskopisch klein sind, diese ganze Insektenwelt. Aber Gott erhält es alles und er behält es in seiner Hand. Der Mensch, wir sind die Krönung all dessen, was Gott gemacht und getan hat. Jesus Christus kennt jede Ader unseres Körpers. Er kennt jede Zelle unseres Körpers. Er kennt jeden Gedanken, jede Handlung. Er kennt jeden Schmerz, jeden Leid, jedes Leid, das wir tragen. Er kennt alle unsere Verlangen, alle unsere Freuden, alle unsere Anreize, weil er der Schöpfer unserer Seele ist. Er kennt uns durch und durch und weiß alles über uns, ob wir uns im Verborgenen befinden oder in der Öffentlichkeit. Er kennt unsere Gedanken, wie wir über andere denken, wie wir mit anderen umgehen. Er weiß alles. Selbst wenn ein Haar von unserem Haupte fällt, weiß er es. Weil Jesus Christus der Schöpfer des Menschen ist. Und es ist kein Wunder, dass Gott unsere Aufmerksamkeit auf Jesus lenkt und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ihm sollt ihr hören, weil in ihm alle Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Er ist der Erhalter unseres Lebens. Und zu diesem wunderbaren Schöpfer dürfen wir beten, mit allen unseren Problemen, Schwierigkeiten und Verlangen kommen und ihm alles darlegen, weil er uns kennt. Es gibt so ein wunderbares Wort in Matthäus 5, in der Bergpredigt Jesu, wo es heißt vom Kämmerlein, und dann gehst du in dein Kämmerlein, schließt die Tür und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und derjenige, in das Verborgene reinsehen kann, der wird es dir vergelten öffentlich. Und dann lehrt Jesus die Jünger beten und sagt, wenn du betest, dann tu so und so und so. Und dann gibt es diesen Satz und das heißt dazu, weil dein Vater weiß, was du bedarfst, ehe du ihm darum bittest. Verstehen wir, wir können diese Herrlichkeit der Person Jesu gar nicht begreifen. Bevor wir ihm um etwas bitten wollen, weiß er unsere Not. Aber er erwartet, dass wir als Kinder in diesem tiefen, innigen, inbrünstigen, liebenden Vertrauen zu ihm kommen und ihm unsere Last, unsere Sorge und unsere Not darbringen und ihm alles sagen können. Kein einziger Mensch unter diesen 300 Millionen Menschen, die über diese Erde gingen, ist ihm gleichgültig je gewesen. Keinen dieser 300 oder 30 Millionen Menschen, Milliarden Menschen, die über diese Erde gingen, waren ihm einerlei. Er liebt sie alle. Und er liebt die Menschen, die heute in dieser Welt lebend sich befinden. Uns Menschen. Wie kostbar sind deine Gedanken, Herr. Wie groß und wie eine Menge der Gedanken hast du. Psalm 139, lasst uns das auch nochmal aufschlagen. Psalm 139, wir lesen hier Vers 17 und 18. Aber wie köstlich sind vor dir, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihrer so eine große Summe? Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein denn des Sandes. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Wie kostbar sind die Gedanken Gottes. Ich kann mich erinnern, im Herbst habe ich in unserem Haus die Terrasse hinten angelegt und verlegte dann die Terrassenplatten und kaufte dann zwei Säcke Quarzsand, damit die Fugen quasi zugeschürt werden können. Und ich nahm einen Sack und schnitt ihn auf und kippte ihn so um. Das sind nur 25 Kilo. Aber Milliarden von Sandkörnern. Quarzsand. Jedes einzelne Korn ist separat. Nur 25 Kilo. Aber ich kann mir beim besten Willen gar nicht vorstellen, dass diese Menge jemand zählen konnte. Aber stellt euch vor, die Gedanken Gottes sind wie der Sand am Meer. Das sind nicht 25 Kilo. Mit dieser Herrlichkeit haben wir Menschen zu tun. Und stellt euch vor, Gott schuf uns nach 1. Mose 27 ihm zum Bilde, mit diesen inneren Herrlichkeiten, die ihm ähnlich sind, mit Gedanken, mit freiem Willen, mit dieser Schönheit, mit dieser Zuneigung, mit all den Wünschen und Verlangen, die der Mensch hat, nach dem Bilde Gottes. Aber leider hat der Mensch diese Beziehung zu Gott aufgekündigt. Dadurch, dass er eingewilligt hat in die Sünde und zerstörte alles, und seitdem ist in dieser Welt das Elend, die Not, das Leid, der Jammer, der Tod und die Seuchen und die Krankheiten. Alles basiert auf dem Ungehorsam des Menschen gegenüber Gott. Ist es da überhaupt noch ein Wunder, dass Gott uns auf Jesus mit dem Finger zeigt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihm sollt ihr hören. Er ist der Weg und niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Wie wunderbar und wie herrlich diese Person Jesu. Und weil der Mensch von Gott sich entfernt hat, bereitete Gott für uns Menschen eine Erlösung vor. So, dass wir Menschen nicht nur wissen, dass Jesus eine herrliche Person ist, sondern diese Person in Anspruch für uns nehmen und damit das Heil für unsere Seele anstreben. Und das ist der dritte Punkt, ihr Lieben, den wir gemeinsam betrachten wollen. Jesus Christus, unser ewiger Erlöser. Wir lesen in Kolosser 1, in diesem Text, den wir gelesen haben, Kolosser 1, Vers 18 bis 22 so. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung alles Lebens, der auch als erster von den Toten zum neuen Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Alles im Himmel und auf Erden sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wart einmal weg, weit von Gott. Ihr wart seine Feinde durch all das Böse, das ihr getan und gemacht habt. Durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und jeden Makel vor Gott. Jesus Christus ist nicht nur derjenige, der eine herrliche Person ist. Er ist auch nicht nur derjenige, der Schöpfer und Erhalter der Natur und der Schöpfung und des Menschen ist. Er ist unser ewiger Erlöser. Er ist derjenige, der durch sein Leben uns erkauft hat und uns das ewige Heil gegeben und geschenkt hat. Er wurde als Mensch geboren, weil Gott uns Menschen unheimlich geliebt hat, öffnet er die Möglichkeit für den Menschen zu einer ewigen Rettung durch Jesus Christus. Und dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, kommt als Kind in diese Welt. Und er ist bereit, auf sich den Tod zu nehmen, die Verachtung, die Schläge, die Schande. Und unschuldig stirbt er am Kreuz und trägt damit meine Sünde und nimmt damit meine Schuld auf sich, damit er mich, armen, kaputten, sündigen Mensch, mit Gott versöhnen kann. Ihr Lieben, wodurch hat Jesus Christus all das Sichtbare in Kraft treten lassen oder gerufen? Dadurch, dass er ein allmächtiges Wort sprach, es werde, und es wurde. Aber wie hat er seine Gemeinde, die wir eben gelesen haben, erkauft und damit uns Menschen Erlösung gebracht? Mit seinem Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Und dort sprach er ein anderes Wort. Dort hängend am Kreuz sprach er das Wort: Es ist vollbracht. Und vollbracht wurde der Erlösungsplan. Oder wir können sagen, damit uns jeder verstehen kann, damit wurde die Möglichkeit für alle Menschen geschaffen, wie es hier heißt in diesem Kolossertext, dass alle Menschen errettet und erlöst werden können. Er wurde uns zur Erlösung, zur Errettung. Und ihr Lieben, und das ist ganz wichtig, das ist eigentlich der Grund, warum wir Menschen wertvoller sind als der Stern und das ganze gesamte große Universum vor Gott. Weil Jesus Christus für uns Menschen in diese Welt gekommen ist. Er starb nicht für das Universum, für die Sterne, für die Wälder und Berge und sonst was, sondern er starb für uns Menschen und wurde somit für uns Menschen zur ewigen Erlösung. Egal wie groß das Universum ist, egal wie viele Sterne es gibt, der Mensch ist für Gott viel wertvoller. Und Gott neigt sich in Liebe zu uns Menschen, um uns diese ewige Errettung, ewige Erlösung und ewiges Heil zu geben. Ein Junge fragte einmal seinen Opa: Opa, glaubst du eigentlich, dass es außerirdisches Leben irgendwo gibt? Der Opa schaute den Jungen an und sagte: Nein, ich glaube nicht daran. Ja, aber schau mal, du erzählst mir, Gott hat so wunderbar das Universum geschaffen, die ganze viele Millionen, Milliarden von Sternen unserer Galaxie, wo alles so wunderbar funktioniert. Würde es nicht wahrscheinlich sein, dass da irgendwo noch auf einem Stern, auf einem anderen Planet irgendwo Menschen sind? Nein, sagte der Opa, ich glaube daran nicht. Ja, fuhr der Junge fort: Ja, aber schau mal, wie viel hat Gott das alles getan und wie viel er gemacht hat für uns Menschen? Für was ist das dann? Der Opa bestand darauf und sagte: Nein, ich glaube trotzdem nicht daran. Ja, sagte der Junge, aber warum hat sich Gott dann so große Mühe mit dem ganzen Erschaffenen gemacht? Was, sagt der Opa, Gott hat sich damit die Mühe gemacht? Überhaupt nicht. Es kostete Gott überhaupt keine Mühe, das Ganze zu erschaffen. Es heißt, er sprach und es wurde. Weißt du, mein Lieber, was Gott die meiste Mühe gekostet hat? Die größte Mühe für Gott kostete sein lieber Sohn, die Erlösung des Menschen, seinen Sohn in diese Welt kommen zu lassen, das einzige, größte und wunderbarste, was er hatte, für uns Menschen als Lösegeld zu geben, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Das kostete Gott viel mehr Mühe wie alles andere. Und weil es Gott so viel Mühe gekostet hat, uns Menschen zu erretten, deswegen macht Gott uns darauf aufmerksam und zeigt uns mit dem Finger auf den Jesus Christus, auf seinen Sohn und sagt: Das ist mein geliebter Sohn. An diesem habe ich mein Wohlgefallen und den sollt ihr hören. Und von ihm heißt das nichts anderes und kein anderer Mensch oder Möglichkeit ist uns Menschen in dieser Welt gegeben, durch die wir selig werden können, außer Jesus Christus. Und er ist denn der Weg. Und das heißt in Johannes, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und weiter, hier gibt es keinen Punkt, sondern ein Komma. Wer Jesus Christus nicht hat, auf dem ruht der Zorn Gottes. Und er kann nie bestehen. Und in der Apostelgeschichte heißt es von Jesus, dass er der einzige Weg ist. Und dass den Menschen unter der Sonne nur ein Name gegeben ist. Es ist Jesus Christus, darin wir selig werden können. Also steht der Mensch sozusagen auf einer Seite als Sünder da, getrennt von Gott. Und auf der anderen Seite steht der große Gott, der Schöpfer des Universums, der Menschen, der Erde und all dessen Sichtbaren und Unsichtbaren. Der heilige Gott mit einem brennenden Hass gegen die Sünde, aber mit einem liebevollen Herz für den Sünder und ruft uns Menschen zu. Und Gott neigt sich zu uns Menschen durch Jesus Christus und gibt uns diese eine Möglichkeit, die Möglichkeit zur Errettung durch Jesus. Auf der einen Seite steht also der Mensch, der zu Gott will und der versucht, irgendwie Brücken zu bauen. Durch gute Werke, durch irgendwelche Rituale oder sonst etwas. Aber diese Brücken, die brechen immer wieder zusammen. Auf der anderen Seite steht Gott. Und auf dem Höhepunkt seines Rettungsplanes, wie es von ihm heißt, als die Zeit erfüllt wurde, sendet er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Und dieser Sohn schlägt eine Brücke über all die große Kluft der Sünde durch das raue Kreuz von Mensch zu Gott und versöhnt somit den Menschen mit Gott. Jesus Christus also, einer von den 30 Milliarden Menschen, die über diese Welt gingen, die je auf diesem Planeten gelebt haben, versöhnt uns Menschen mit Gott. Ist es ein Wunder, dass Gott dann über ihn spricht, das ist mein geliebter Sohn. Und an ihm habe ich Wohlgefallen. Es gab nie eine Person, nie einen anderen wie Jesus Christus. Er ist der einzige Erlöser. Was haben wir Geschwister für einen wunderbaren Erlöser? Was haben wir für einen wunderbaren Jesus? Er verdient es, in unserem Leben den Vorrang zu haben. Er verdient es, im Mittelpunkt all unserer Gedanken und unserer Pläne zu stehen. Ja, er verdient es, im Zentrum unseres Lebens zu sein, weil er Gott ist und weil in ihm die Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Das ist das größte Wunder, das Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Aber wir Menschen, was können wir tun? Sagt doch Gott uns, auf ihm sollt ihr hören. Das Einzige, was wir je tun könnten, ist eigentlich nur das Einzige. Es ist das Kleinste und das Größte. Es ist überhaupt das, was wir je tun können. Das ist, dass wir unser Leben, diesem Heiland Jesus Christus geben. Und sagen können, nimm du mein Leben und führe mich. Ich will allein nicht sein. Ihr Lieben, das ganze menschliche Problem, die ganze menschliche Sünde, sie basiert nur auf einem einzigen Element. Und es ist das Element der Selbstsucht. Weil der Mensch sich sucht und nicht Jesus, sündigt er und geht von Gott weg. Aber das Einzige, was der Mensch tun kann, ist, sich diesem Jesus zu übergeben, zu weihen, ihm zur Verfügung zu stellen und sein Leben ihm zu überlassen. Und das ist das Mittel, was Gott uns eigentlich anbietet, auf ihm sollt ihr hören. Denn sein Wort, es ruft uns dazu und veranlasst uns, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Gebe Gott uns Gnade, dass wir lebend in dieser Welt ihm im Zentrum unserer Gedanken, unserer Sinne, in dem Mittelpunkt unseres Lebens haben möchten und unser Leben ihm ganz und gar geben können. Denn Hiob sagt, was gibt der Mensch für sein Leben? Das Leben ist das Wertvollste. Alles, was er besitzt, hat er sich erworben oder gekauft oder irgendwer erwirtschaftet oder sonst was. Wenn es irgendwie knapp auf knapp kommt, dann ist der Mensch bereit, um sein Leben alles zu geben. Das Allerletzte, was auf dem Plan steht, ist sein eigenes Leben. Weil es das Wertvollste ist. Es übertrifft alles Irdische, auch wenn es so gut ist und wenn es mit viel Kraft und Arbeit erworben worden ist. Aber das Leben, es steht über alles. Und das, was wir tun können, ist dieses Leben, das über alles ist, diesem Herrn zu weihen und zu sagen, nimm, ich will allein nicht gehen. Gott segne uns. Amen.